Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen grün-weißen zu Gast. Er erblickte am Neujahrstag 1991 das Licht der Welt. Er ist mit seiner Mannschaft als Trainer auch schon in der Crunch-Time der zu Ende gehenden Saison. Zwei Spiele stehen noch aus, wenn diese Folge hier online geht. Er war nun wahrlich schon in der F-Jugend sehr auffällig, wollte immer nur den Ball. Es war schnell klar, er will nur kicken, tricksen. Und schießen, Tore schießen. Sein Coach von Anfang an, Frank Meinold, er sagte mir mal zu Beginn, du, der da hinten da, der kleine Blonde, der wird mal richtig gut. Nach eigenen Vorbildern aus Kindheit und Jugendzeit frage ich ihn dann auch gleich mal. Vielleicht war es ja auch sein Vater Jörg das große Vorbild. Auf jeden Fall war Jörg sein größter Förderer. Sein Jahrgang 1991 war überragend gut. Aber er war nochmal der Unterschied und hatte unerhört oft ein Spiel für sich selbst entschieden, für die Mannschaft entschieden in der Jugendzeit. Fragt man seine Mitspieler heute auf dem Rasen oder neben dem Platz, hört man oftmals das Wort außergewöhnlich. Ab der U13 stand er bereits im Fokus einiger Mannschaften und Trainer anderer Vereine. Er spielte damals Bezirksliga, so hieß das damals, und später in der Landesklasse West U17 und U19 in Heiligenstadt. Er rockte so manches Nachwuchsderby in Heiligenstadt, im Eichsfeld oder auch in Leinefelde oder eben auch zahlreiche Hallenturniere, wo er sein Können zeigte. Am 13. Mai 2007, da hat er auch einen spektakulären Treffer erzielt, so erzielt, wie man ihn ab und zu in der Sportschau sieht. Das soll er uns aber mal selber erzählen, ob er sich daran noch erinnert. Wir werden es gleich erfahren. Später im Männerbereich, Thüringenliga, stand auf der Tagesordnung. Er war im Sportclub in Heiligenstadt damals eine große Hoffnung in der Offensivabteilung. Doch durch zahlreiche schwere Verletzungen kam dann zeitig der Job als Trainer. Ein bisschen automatisch, aber auch als Spielertrainer machte er eine gute Figur. Hier gibt es sicherlich reichlich zu erzählen, warum, wieso, weswegen seine Laufbahn so verlief, wie sie verlief. Mein Gast im Sauerstoffzelt heute und bei mir am Tisch, Michael Wedekind, Weißenborn. Schön, dass du mein Gast bist, Michael.
Uwe, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Danke für die schöne Einleitung. Ehrt mich, danke.
Mhm. Ja, also dein Name ist länger geworden, ne? Darüber reden wir nachher nochmal ganz kurz. Was es damit auf sich hat. Genau. Aber ich habe deinen Podcast-Folgetitel so genannt, weil es einfach so war. Und viele Menschen, die ich heute frage zu Michael Wedekind im Nachwuchs, dann sagen die, ja, er war der Unterschiedsspieler. Und deswegen habe ich es auch so genannt. Der Unterschiedsspieler im Jugendbereich warst du auf jeden Fall. Später hättest du es werden können. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und leider ist es dann im Männerbereich durch andere Dinge nicht so gekommen, wie man sich's vorgestellt hat. Aber bevor wir einsteigen, auch nochmal, klar, du hast jetzt einen langen Namen. Ich bleib bei Wede. Und wenn es mich mal überkommt, sage ich auch mal Michael. Ja, das ist dann mehr so dieses artige Rufen. Aber Wede ist schon gängig und Wede weiß dann auch jeder, wer gemeint ist. Bevor du zu deinem Hochstart kommst, habe ich nochmal eine Frage vorab. Und zwar, dein Vater war ein unglaublich guter Kicker, dein Bruder Christian ebenso. Wer hatte denn eigentlich den größeren Ehrgeiz? Christian oder du?
Gute Frage. Ich würde sagen, ganz am Anfang in der Jugend würde ich es eher auf meinen Bruder sagen, dass das ganz am Anfang bei ihm ein bisschen mehr der Fokus war. Weil ich auch zu ihm immer aufgeschaut habe. Ich fand ihn auch mega, mega gut. Aber Später muss ich sagen, er hatte auch in der Jugend schon relativ früh ein paar Verletzungen, wo er immer mal ein halbes Jahr aussetzen musste.
Ja, stimmt.
Und nicht gespielt hat. Und das war so ein bisschen der Grund, glaube ich, auch, warum da auch so ein bisschen der Fokus bei ihm dann irgendwann so ein bisschen verloren gegangen ist. Manchmal wirkt es bei ihm auch so ein bisschen lustlos, wenn er gespielt hat. Was mir auch manchmal vorgeworfen wurde, auch später noch in dem Herrenbereich. Aber ich würde schon sagen, dass ich da schon ehrgeizig war, weil mein Ziel war es immer, in Heiligenstadt in die erste Mannschaft reinzukommen.
Ja. Ja, also ich sag mal, bei Christian war es halt so und wir können ja darüber gerne immer mal hier in unserem Podcast ihn mit reinwerfen sozusagen in die Thematik, weil ich habe ihn auch lange gesehen im Nachwuchsbereich. Christian war ein genialer Spieler, war technisch sehr, sehr gut und konnte auch was nicht jeder konnte, schon mit 13, 14, 15 Jahren, sag ich mal, nämlich den Pass in die Tiefe spielen. Das ist unglaublich in dem Alter, wie der das gemacht hat. Aber man wusste auch genau, wenn wir einmal bei Christian sind, man wusste genau, wann er keine Lust hatte, Fußball zu spielen. Dann hat er nämlich, ist er nicht hochgestiegen zum Kopfball, sondern hat mehr so einen Buckel gemacht. Dann konnte man eigentlich sagen, wir können Christian auswechseln. Ja. Das war manchmal so. Aber Ehrgeiz, sagst du schon, bei dir erst später gekommen?
Ja, ich sag mal so, ab Großfeld war ich dann eher so, wo das mehr meine Zeit mehr war. Mhm. Merkt man auch daran, dass ich da mehr Auszeichnungen gekriegt habe als in den jüngeren Jahrgängen.
Ja.
Und bei meinem Bruder war es eigentlich genau umgedreht. Der hat so bis zur C-Jugend hat er immer relativ viel, mal bester Spieler irgendwo geworden, bei einem Hallenturnier
oder
bei sowas. Und da ist er halt mehr aufgefallen als ich, würde ich jetzt mal so sagen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich halt auch immer gegen Ältere gespielt habe. Also ich bin ja 91er-Jahrgang ursprünglich. Und habe halt immer im 90er-Jahrgang, später dann sogar auch im 89er, sogar auch im 88er-Jahrgang in der A-Jugend, kann ich mir daran erinnern, dass ich da mal mitgespielt habe. Von daher lag mir das am Ende das Großfeld vielleicht mehr als ihm.
Okay, noch nicht ganz fertig die Frage, wie würde dein Vater Jörg, welcher ja auch ein klasse Kicker war, habe ich schon gesagt, wie würde der diese Frage beantworten? Ehrgeiz, Michael oder Christian?
Oh, ich würde sagen, dass er da zu mir tendieren würde. Aber ihm wirft man ja auch mal vor, dass er aus seinem Talent, was er hatte, eigentlich viel zu wenig gemacht hat.
Oh ja.
Aber das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als ich, weil ich habe so viele Spiele von ihm nicht gesehen oder kann mich auch nicht so gut daran erinnern, außer dass er, also an eine Szene kann ich mich erinnern, dass er mal einen Elfmeter geschossen hat und den vorbeigeschossen hat.
Okay, das muss ich bestimmt wegschneiden. Okay. Wede, fangen wir mal an mit dir. Steigen wir mal ein bisschen ein. Erzähl mal, weil es kennt dich ja nicht jeder, der hier den Podcast hört. Der ist mittlerweile wirklich sehr, sehr breit und tief, der Podcast. Wie waren deine Anfänge im Fußball? Mach mal alle neugierig, mach mich nochmal neugierig. Vielleicht fällt mir auch wieder was ein, kommt wieder was in mein Gedächtnis zurück. Wie war deine Kindheit und Jugend im Fußball?
Also, ich bin hier in Heiligenstadt aufgewachsen. Meine ganze Jugend hier verbracht, also auch meine ganze Jugendzeit in Heiligenstadt Fußball gespielt. Angefangen habe ich mit 4 Jahren Fußball zu spielen. Das war aber damals unter Herrn Hagedorn, habe ich angefangen, meine ersten Schritte zu machen.
Ja, das sagt mir noch was.
Und der ist aber, glaube ich, relativ früh dann auch schon gestorben.
Ja.
Ich kann mich aber auch nicht mehr so richtig dran entsinnen. Also das kann ich mich halt immer nur dran entsinnen, dass das so meine Anfänge waren, ne? Dass ich da mit 4 Jahren begonnen habe. Mit meinem Bruder zusammen. Lag vielleicht auch daran, er wollte Fußball spielen, der Kleine wollte halt dann gleich mit. Ne? Ich war dann halt teilweise 1,5, 2 Köpfe kleiner als die anderen. Und das waren so meine Anfänge.
Mhm. Und wo du dann ein bisschen älter wurdest, so D-Jugend, C-Jugend?
Dann habe ich immer in dem 90er-Jahrgang eigentlich mitgekickt. Häufig habe ich auch 2 Spiele am Wochenende gemacht, weil wie gesagt, 91er-Jahrgang war oder bin. Und habe dann häufig auch teilweise 2 Spiele am Wochenende gemacht, weil einfach Fußball für mich alles bedeutet hat.
Ja. Und die Trainer haben es natürlich auch gesehen. Ne? Die Trainer haben es natürlich auch gesehen und gemerkt, das wäre eine Verstärkung für uns, wenn wir den mal wieder in den 89er-Jahrgang mit reinnehmen. Ist er da noch zu jung oder nicht? Ja, nein, weiß ich noch ein bisschen was. Weil ich habe ja meinen Bruder Frank da ein bisschen unterstützt, zumindest wenn er Spätschicht hatte.
Ja.
Da habe ich immer mal, daher weiß ich natürlich auch ein bisschen was über dein Können und deswegen fällt es mir überhaupt nicht schwer, auch über deine vielen Dinge, die du wirklich im Fußball gezeigt hast in deiner Jugend, darüber zu reden und das auch mit Lobeshymnen zu umspannen, weil es war wirklich so. Und das konnte man also auch außerhalb des Platzes hören. Ne? Nämlich zum Beispiel in Vorbereitung des Podcastes hat mir Frank gefühlt 100 Presseartikel hingelegt. Schau mal, jetzt habe ich mir alles aufgehoben, musste mal durchgehen und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese TA und die TLZ, die waren erstens damals stärker im Pressebereich, was Nachwuchs angeht. Und dein Name, haben die blind geschrieben. Das war mit Sicherheit so. Was mir aber auch auffiel ist, oder was mir dabei halt auffiel, dass ganz viel Lobeshymnen da sind, logischerweise für deinen gesamten Jahrgang, für diese Mannschaft, wo du gespielt hast. Aber dass es heute dann über Social Media geht in diesen Geschichten und ich finde persönlich, dass man über die Tagespressen weitergehen müsste, weil es ist nicht jeder im Social Media Bereich unterwegs, ein 50-Jähriger oder 60-Jähriger ja. Zeitungsleser, der nicht auf Social Media unterwegs ist, hat überhaupt keine Ahnung, was im Nachwuchsbereich da geleistet wird, oder?
Da gebe ich dir vollkommen recht, Uwe, aber tendenziell wird das ja immer weniger. Also sogar im Männerbereich wird ja immer weniger berichtet. Hat man auch schon gemerkt. Ich habe mich da auch mit der Zeitung mal drüber unterhalten. Und die haben halt auch darüber berichtet, dass da der Fokus gar nicht mehr so darauf gelegt ist. Ja, und dass das tendenziell sogar noch weniger wird. Auf Kurz oder Lamm wird wahrscheinlich sogar nur noch über die Thüringenliga berichtet, so wie man hier gesagt hat.
Ja, ich sag mal, Rot-Weiß Erfurt ist gefühlt jeden Tag ein Artikel drin.
Ja, gut.
Da ist halt auch eine andere Liga. No, genau. Ist okay. Ja, hast halt wirklich auch zahlreiche Tore erzielt in deinem Nachwuchsbereich. Unter anderem auch den einen oder anderen Hattrick. Das kann ja auch nicht jeder von sich sagen. Ich erinnere mich mal an einen Hattrick auf dem Hartplatz gegen Langensalza. Hartplatz kommen wir nochmal dazu, gleich zum machen wir nochmal zum Thema, weil es ja auch dein Platz war, wo du groß geworden bist, muss man ja auch sagen. Und daran sieht man aber schon, dass du halt den Unterschied damals gemacht hast. Hast du eigentlich auch mehr trainiert wie andere?
Nein.
Hast du nicht
gemacht? Also ich würde jetzt sagen, also in gewisser Weise hin schon, weil ich war jeden Tag irgendwo kicken, aber auf gewisse Dinge fokussiert, würde ich jetzt sagen, nein, habe ich nicht gemacht. Kann man jetzt auch sagen, okay, vielleicht war man da und wollte halt lieber nur mit Kumpels ein bisschen zocken, ne? Und hat sich da nicht so auf gewisse Dinge fokussiert. Man hat sich aber auch einfach nicht so damit beschäftigt, so wie das vielleicht heute der Fall ist, ne?
Heute ist das umfangreich.
Heute sind die Trainingseinheiten auch ganz anders getaktet oder ganz anders, es wird ganz anders trainiert und es wird ganz anderswo einen Fokus drauf gelegt,
ja.
Als noch vor 15, 20 Jahren. Ne? Also kann man nur teilweise vergleichen, obwohl ich aber auch nicht sagen würde, dass die Spieler unbedingt besser sind heute als damals. Also das würde ich so gar nicht sagen.
Das soll es ja auch nicht heißen. Ne? Ja. Aber dann hat sich meine nächste Frage eigentlich schon fast erübrigt. Hattest du denn mal in der, ich sag mal U15, U17, da kommen ja manchmal diese Gedanken dann auf, man wird ein Stück weit erwachsener, jugendlicher. Hattest du da mal das Ziel, Höherklassik zu spielen? Höherklassiger als eine Thüringenliga.
Ich sag mal, der Wunsch war vielleicht schon da. Du hast zwar vorhin im Intro so gesagt, dass mein Vater mein Förderer war. Das würde ich jetzt aber gar nicht so sagen. Also nicht, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber er hat selber immer noch gekickt, war selber viel mit anderen Dingen unterwegs.
Ja.
Und da war irgendwie auch nicht so die Zeit, dass man mal gesagt hätte, okay, Michael, ich finde, du hast ein gutes Talent, wir könnten dich vielleicht mal irgendwo anders hinfahren, aber ob ich das am Ende gemacht hätte, war schwer zu sagen. Also mein Wunsch wäre das schon gewesen, mal ich hätte das gerne mal gemacht, irgendwo mal vorgespielt. Weil richtig eine Anfrage, eine feste kam ein einziges Mal und das war in der A-Jugend. Oder wo ich noch A-Jugendspieler war, aber schon im Männerbereich gespielt habe.
Ah, okay.
Und da hätte ich das letzte halbe Jahr damals zu Erfurt gehen können. Aber habe mich damals auch dagegen entschieden, weil ich gerade meine Ausbildung begonnen hatte. Ja. Ich hätte dann immer pendeln müssen. Das hätte ich wahrscheinlich 3-4 Wochen gemacht und dann hätte meine Leistung in der Ausbildung wäre weniger geworden und wahrscheinlich auf dem Fußballplatz hätte ich den Jungs in Erfurt dann auch nicht weitergeholfen.
Na klar. Also es war zumindest viel über dich in der Presse zu lesen, das war der Hammer. Ich habe hier über eine Stunde gesessen und habe diese Zeitungsartikel aus dieser Jugendzeit von dir da alle durchgelesen. Manches doppelte sich ein wenig, aber immer wieder kam auch, wie gesagt, dieser Hattrick oder immer wieder kam mal was Besonderes oder er hat es entschieden. Ne, da war es schon wirklich dann der Unterschied dabei. Einige Namen waren da aber auch noch dabei, zum Beispiel Michael Gassmann, Daniel Domprowitz und Sebastian Meinold. Das waren schon auch dann die Leader in der Mannschaft, glaube ich, so insgesamt.
Martin Heinevetter.
Ja, ich wollte dich jetzt gerade fragen, also sag mal ruhig ein paar Namen, die da noch dabei waren. Ich habe mir nicht alle aufgeschrieben.
Heine, dann ja. Patrick Jeske im Tor.
Stimmt.
Wen gab es noch so? Christoph Lorenz.
Mhm.
Später Peter Drössler.
Mhm. Stimmt.
David Lendeckel.
Mhm.
Ja. Der noch dann auch später in Arnshausen höher gespielt hat.
Schwenke, ne? Schwenke.
Markus Schwenke.
Markus Schwenke, genau.
Genau.
Mhm, ja. Stimmt.
Domme hat es ja schon gesagt. Mhm. Ja. Also waren schon ein paar gute Kicker dabei.
Den Arnshausen, Lendeckel.
Ja, hatte ich eben schon gesagt.
Habe ich gerade gesagt. Habe ich überhört.
Ja. Ich weiß gar nicht, wer war es denn noch? Daniel Kremmer dann später noch.
Mhm.
Aus Ershausen. Auch ein mega guter Fußballer gewesen. Dann auch eigentlich eine ähnliche Leidenszeit wie ich gehabt. Spielt auch, glaube ich, schon gar keinen Fußball mehr.
Mhm. Verfolgst du das eigentlich so ein bisschen, was jetzt so abgeht im Nachwuchsbereich? Zumindest in den Tabellensituationen, was so in Heiligenstadt läuft oder in Leinefelde läuft, mit Eichsfeld Mitte und so weiter?
Ja, schon.
Mhm. Weil in deiner Zeit hieß ja die C-Jugend, sprich U15, hieß Bezirksoberliga. Da haben sie sich so einen neuen Namen einfallen lassen und dann war das erstmal so. War aber auch nur dieser eine Jahrgang immer Bezirksoberliga. Danach ging es dann in den Bereich Landesklasse West, U17 und U19. Das war so der Norden und der Westen von Thüringen, Staffel 3. Ähnlich wie heute, wo du unterwegs bist, dazu kommen wir nachher noch zum Männerbereich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für die Hörer, die das Eichsfeld oder das Nordthüringen nicht ganz so kennen, kann man ruhig mal kurz erklären, da waren halt Mannschaften dabei wie Gotha, Weimar, Sommerda, Mühlhausen, Sondershausen, Nordhausen oder auch Erfurt Nord war dabei. Also da fehlt zu heute eigentlich nur RWE, Rot-Weiß, Carl Zeiss Jena, Meuselwitz im oberen Bereich, sprich U17, U19 und Jena Schott. Also ansonsten war es dasselbe eigentlich, ne?
Ja.
Kann man ja so sagen. Also von der Qualität der Staffeln oder der
Da waren schon auch ein paar rassige Spiele dabei. Also ich kann mich da noch so ein bisschen dran erinnern.
Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern? U15 gegen Rot-Weiß Erfurt? Und gegen Jena?
Ich weiß, dass wir gegen Jena ein einziges Mal haben wir gegen Jena gespielt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist.
2-5.
Ja. Ich hätte jetzt 1-3 gesagt, aber. Ja.
Das war 2-2. Aber man, mit dem besten Messen, muss doch das Ziel sein. Ja. Gerade auch in dem Alter.
Aber kleine Anekdote mal dazu. Gegen die ganzen guten Mannschaften habe ich nie vorne gespielt.
Okay.
Da habe ich immer hinten gespielt.
Was ist die Taktik deines Coaches?
Ja, weil dass wir nochmal einen mehr hinten hatten, der vielleicht auch das Tempo hatte, um mal einen abzulaufen und so weiter. Also das weiß nicht, was Frank da damals seine
Philosophie war.
Das kann man ja auch noch auf jeden Fall habe ich da ganz häufig hinten gespielt und gar nicht vorne. Also ich kann mich gegen Rot-Weiß Erfurt nie daran erinnern, dass ich mal im Sturm gespielt habe, sondern immer.
Das ist schon interessant.
Wir haben noch Libero damals gespielt und ich habe dann immer Libero gespielt.
Ah, okay. Gut, auch das konntest du damals wegen deiner technischen Fähigkeiten und auch ein Stück weit Überblick im Spiel und so weiter. Also das war schon für dich auch möglich, logischerweise. Hat er erkannt, der Trainer. Vielleicht wären sonst noch 3 Tore mehr geworden, ich weiß es nicht. Spekulation. Aber wir können ja den Frank auch mal fragen. So ist nicht. Er wird diesen Podcast auch hören. Vielleicht meldet er sich von alleine. Ich sprach in der Anmoderation auch über einen spektakulären Treffer. Ich glaube sogar, du hast am Ende davon mindestens 2 gemacht in deiner Nachwuchskarriere. Ein ganz normales Ligaspiel im Mai 2007. Erzähl mal, wie ist es entstanden?
Ich kann mich noch so ein bisschen dran entsinnen. Also ich weiß noch, was es für ein Tor war. Kleine Anekdote dazu auch noch. Jeder kennt vielleicht den Spieler Diego, der früher bei Werder Bremen gespielt hat.
Mhm.
Dein Bruder ist ja heißer Bremen-Fan.
Ja.
Der hatte damals ein Tor geschossen von hinter der Mittellinie. Der ging aber allerdings über den Torwart. Ich habe sowas Ähnliches damals auf dem Schotter gemacht. Allerdings ist der Ball nicht über den Torwart gegangen, sondern der ist seitlich gegangen. Also ich weiß gar nicht, warum der Ball dann so eine Flugkurve angenommen hatte.
Wahnsinnskurve.
Weil der ist gefühlt am Tor vorbeigegangen und auf einmal hat der nochmal so einen richtigen Schwenker rumgemacht und ist halt reingegangen. Das war damals noch auf dem damaligen Schotterplatz.
Und das war von der Mittellinie oder noch weiter?
Noch weiter hinten.
Ah, okay.
Ich würde jetzt so sagen, Mittelkreishöhe oder vielleicht sogar noch 1-2 Meter.
Respekt hat nicht, kann nicht jeder aufweisen. Schön, aber auch gut, Wede, wenn man sich an sowas noch ein bisschen erinnert, weil es sind ja auch schöne Gedanken irgendwo, ja, die man an die Jugend hat. Ne? Und die Mitspieler von damals, der ein oder andere wusste das nämlich auch noch. Also deswegen habe ich es auch aufgeschrieben. Ne? Also kam dann, frag mal Wede, hat er so ein geiles Tor geschossen,
ja,
ob er das noch weiß. Das ist ja auch schon ein paar Jahre
könnte
her.
Vielleicht Gassi gewesen sein.
war er nicht.
Nein, okay.
Das sind so Sachen, wo ich dann sage, klar, schreibe ich auf, frage ich. Ne? Das ist ja auch schön.
Ja.
Ne? Muss man
weil so der sagen. Sagt mir das auch jedes Mal wieder, wenn wir uns mal sehen. Schöne Grüße nach Süd.
Ja, können wir mal rausschicken hier, auch Grüße, ne?
Ja.
An Gassi. Ich hoffe, er hört's. Wenn nicht, schicken wir ihm den Link. Ne?
Kriegen wir hin.
Was ich auch immer wieder gelesen habe, dass die Derbys jedes Jahr gegen Leinefelde schon auch eine große Rolle gespielt haben. Also ich weiß nicht, wie das bei dir persönlich so war, aber die Erinnerungen sind doch bestimmt da auch noch da.
Ja, aber in den letzten Jahren in der Jugend gab es gar keine mehr, weil wir meistens aufgestiegen sind und Leinefelde ist dann abgestiegen in den, in den Spielen. Deswegen haben wir eigentlich, ich kann mich eigentlich nur noch an das letzte Derby, das müsste in der C-Jugend gewesen sein, vielleicht haben wir auch noch mal.
Nee, war U15. War U15.
Ja.
2-1. Ich habe mir aufgeschrieben, 2-1 für Wedekind. So stand es, glaube ich, sogar in dem Artikel drin. Ja.
Ja, da kann man aber auch dazu sagen, dass wir das Hinspiel in Leinefelde richtig auf die Socken gekriegt haben. Da haben wir, glaube ich, 8-1 verloren. Mhm. Und im Rückspiel dann auf der altöhrwerdigen Schlacke haben wir dann 2-1 gewonnen. Und da habe ich auch ein schönes Tor fast vor der Mittellinie geschossen. Damals noch Sterni im Tor bei Leinefelde.
Genau.
Aber da war er auch noch nicht so groß, deswegen ist er nicht an die Latte gekommen. Vielleicht habe ich deswegen getroffen.
Das könnte so sein, ja. Ja, Leinefelde war halt damals, ich sag mal, wenn du sagst, wir haben das Hinspiel da verloren, war der einzige,
sehr, sehr stark
war der einzigste Sportclub, der zu der Zeit auch einen Kunstrasenplatz schon hatte.
Ja.
Und meistens wurde dann auch darauf gespielt.
Ja, auch
in den älteren Jahrgängen und so. Was natürlich bei 30, 40 Grad im Sommer oder im Mai, Juni nicht so schön war, nicht so angenehm war. Ne? Also da war schon der Vorteil erstmal auf Seiten des Gastgebers.
Das ist es heute immer noch nicht. Und da hätte ich auch eine Bitte an alle Städte oder auch die sowas...
Ja, kannst du gerne tun, ja.
Die dafür stehen, lasst doch einfach wieder den Fußball auf dem Rasenplatz veranstalten. Weil letzten Endes sind dafür Plätze gebaut worden.
Ja. Und der Kunstrasenplatz sollte dann wirklich für...
Das sollte eine Alternative sein, wenn schlechtes Wetter ist. Aber selbst wenn es mal regnet, warum nicht auf den Platz gehen? Mhm. Ne? Der Rasen kann das ab und der erholt sich auch wieder. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise unseren Platz in Siemerode angucke, der sah vor 5 Wochen Katastrophe aus. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, super. Und wir trainieren 2-mal die Woche drauf.
Mhm. Ja, es gibt den einen oder anderen Rasenplatz, dazu komme ich gleich nochmal, weil das ist jetzt so Thema gewesen, gerade hier bei uns. Wir kommen jetzt vom Kunstrasen auf die grundsätzlichen Dinge, die euch damals als Jugendliche auch bewegt haben. Wir hatten damals schon auch einen Stelzenberg, aber auch der war im März, April fast unbespielbar, sodass wir damals immer nicht zwingend Rengelrode oder Kalteneber, sondern nach Günterode gegangen sind. Und einmal war es auch so, da müsstest du theoretisch dabei gewesen sein, nach Günterode gegangen als Ausweich, weil Stelzenberg war nicht bespielbar.
Wir haben da auch mal gespielt, ja.
Also Stelzenberg war oftmals nicht im Frühjahr nicht bespielbar, so ist es heute noch. Und das Ausweichen auf andere Plätze war dann nötig. Ich wurde mal für den Schotter, also für den schwarzen Steinplatz, den wir da besessen haben, wurde ich als Jugendleiter des SC Heiligenstadt frühs mal von, ich weiß nicht mehr, ob es Erfurt oder Mühlhausen oder Weimar war, böse beleidigt, dass wir also solche unmöglichen Plätze zur Verfügung stellen. Ob Stelzenberg, den kannte er wohl auch. Und hier den Hartplatz, das geht gar nicht, ne? Für den Nachwuchs, für Jugendliche. Hat er am Ende ja recht gehabt. Hartplatz ist weg. Hartplatz ist deine Jugend aber auch gewesen. Ne?
Und ich habe mega gerne drauf gespielt.
Ja. Und ja, man konnte natürlich wenn er einigermaßen war, auch seine Technik zeigen. Ne?
Ja. Wenn er auch ein bisschen weich war, also ein bisschen geregnet hat, dann war der eigentlich super. Also es war jetzt auch nicht schlimm, wenn man da mal hingefallen ist. Nee. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Sicherlich hat man mal eine kleine Schotterflechte, ja, ja, aber was ist denn heutzutage, wenn du auf den Kunstrasen reinkriegst?
Ja, das
ist genau dasselbe.
Ja. Hast du auf dem Stelzenberg gerne gespielt?
Ja, also damals, zum damaligen Zeitpunkt war er, glaube ich, auch noch ein, ja, in einem guten Zustand.
Ticken besser als heute. Ja. Halt im Frühjahr dann immer nicht, ja, so. Dann musste man sich eigentlich noch ein bisschen intensiver drum kümmern. Ja, die Pläne für den Stelzenberg sind ja bekannt. Ne, soll auch Kunstrasenplatz werden. Das ist den Stadtvätern...
Was auch gut ist, um den Trainingsbetrieb besser gestalten zu können. Aber, da sage ich auch, Uwe, es muss auf jeden Fall noch einen Rasenplatz sein, ja, ja, weil... letzten Endes sind wir Fußballer geworden, um auf dem Rasen zu spielen, genau, und nicht auf dem Kunstrasen. Ich sag mal, ein Kunstrasen ist immer eine Alternative zum Training, aber nicht für dauerhaftes Spielen, weil am Ende sind wir Amateursportler. Und
ganz klarer Appell, Micha.
Ja, die Verletzungsrisiko ist halt auf dem Kunstrasen noch höher. Und gerade auf den heutigen Kunstrasenplätzen, wir haben ja nicht mehr das Granulat drauf, sondern... ja, so ein, das ist ja leider verboten, aus welchen Gründen auch immer.
So ein Kork ist bei uns drauf.
Ja, aber das ist unheimlich rutschig drauf, sobald der ein bisschen nass wird. Ja.
Also da richtige Männer-Zweikämpfe ist schon auch lebensgefährlich, wenn man so daneben steht. Ja. Ne? Dann kriegt man es ja ein bisschen noch intensiver mit, wie, wie im Stadion zum Beispiel bei uns. Kunstrasenplatz so nah dran und dann die Zweikämpfe ist schon heftig. Ne? Und wenn es dann glatt ist, kann es schnell passieren. Ganz klar, aber um das abzuschließen, die Stadtväter haben auch einen Rasenplatz in Planung. Wir wissen leider den Zeitraum nicht.
Ja, gut,
aber es ist beides in Planung und von der Warte her sind wir glücklich, dass die Verhältnisse, die Platzverhältnisse wirklich besser geworden sind und sich da für die Jugend, für die Kinder und Jugendlichen dann wirklich viel entwickelt hat.
Es gibt ja mittlerweile auch zwei Vereine in der Stadt.
Ja.
Und immer mehr Mannschaften.
Immer mehr Mannschaften.
Genau. Es muss ja auch für die Jungs ein ordentlicher Trainingsbetrieb sein. Ja, zur Verfügung stehen.
Kommen wir mal zum Männerbereich. Ich glaube, da warst du trotzdem sehr, sehr intensiv unterwegs. Du bist 1,86 groß, ideal für so einen Offensivkicker. Ja, kann ja sein, dass du schon geschrumpft bist, ja. Aber 1,86 habe ich mir mal so sagen lassen. Wie bist du reingekommen im Männerbereich? Ich erwähne nur kurz, bevor du antwortest, ich war überrascht, dass es so richtig so gut lief. Erzähl mal, war es holprig oder war es für dich auch okay?
Also angefangen habe ich ja eigentlich mehr oder weniger in der zweiten Mannschaft, wo ich im jüngeren A-Jugendjahrgang schon immer mal ausgeholfen hatte. Schönen Gruß an Ritze, der mich damals da immer mal mit hochgezogen hat. Da gab es auch richtig coole Feiern dann immer bei der zweiten Mannschaft. Also da war die Teamchemie echt, echt hoch, muss man sagen. Es hat auch mega Spaß gemacht.
Ja, da warst du 17, ne?
Ich glaube, in dem Jahr sind sie Zweiter geworden, wenn ich mich dran entsinnen kann. Damit, glaube ich, wegen einem oder zwei Toren sind sie, glaube ich, nicht Erster geworden. Bin ich der Meinung damals. Okay. Ich weiß gar nicht, wer damals Erster geworden ist. War es Lengfeld? Ah, müsste man jetzt recherchieren.
Mhm.
Auf jeden Fall war das so meine ersten Einheiten. Und da habe ich auch öfters mal Freitagstraining mitgemacht bei der zweiten.
Ja.
Und dann wurde ich aber auch schon relativ schnell von Marco Wehr damals angesprochen, dass ich auch zur ersten Nummer mal mit zum Training kommen sollte. Hab das auch gemacht. Ich sag mal, zum damaligen Zeitpunkt war das für einen jungen Spieler viel schwerer, als heutzutage in eine Mannschaft reinzukommen.
Ganz klar.
Da war nicht immer gleich alles hier Friede, Freude, Eierkuchen. Also man hat auch mal dumme Sprüche gekriegt im Training.
Die gab's.
Definitiv. Du musstest dir deine Stelle irgendwo erarbeiten und deinen Respekt verdienen. Und ich glaube, das ist mir auch dann relativ schnell auch gelungen, weil die Jungs haben mich dann auch relativ schnell gut integriert, weil ich es einfach mit Leistung irgendwo gezeigt habe und wiedergegeben habe. Und dann war man auch irgendwo besser in der Gruppe drin und dann wurde man auch gut akzeptiert, muss ich sagen.
Also ich habe
aber der Weg dahin war schon nicht so einfach. Also ich glaube, in der heutigen Zeit würden viele sagen, ihr habt eine Meise hier, ich komme nicht mehr.
Okay, klingt hart, aber die Zahlen sprechen ja für dich. 26 Spiele hast du im ersten Thüringen-Liga-Jahr gemacht und 10 Tore geschossen. Das ist doch schon mal richtig gut. Wie lange ging das gut bis zur ersten Verletzung?
Anderthalb Jahre.
Okay. Und wie kam es, dass du so gut gestartet bist? War das für dich überhaupt kein Problem? Weil für ganz viele fehlt es da noch an Athletik, fehlt es noch ein bisschen an Läuferischen.
Also man müsste jetzt dazu sagen, körperlich war ich eigentlich nicht so weit, weil ich habe zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, 68 Kilo gehabt. Also jetzt nicht wirklich viel.
Das ist nix.
Aber ich war relativ schnell, aber ich wusste auch, wie ich meinen Körper einsetzen musste. Kann mich da auch so an ein, zwei Spiele gegen Weimar, glaube ich, damals erinnern, wo ich einen Innenverteidiger auch mal Körper gegengehalten habe und er ist dann hingefallen und ich bin weitergelaufen.
Okay.
Also es kommt eigentlich immer gar nicht so drauf an, wie viel man wiegt, sondern ehrlich gesagt, wie setzt du den Körper dann in der richtigen Situation richtig ein? Mhm. Wenn du vielleicht das Bein irgendwie davor kriegst und hast den Körperschwerpunkt dann anders, dann ist es vielleicht auch manchmal einfacher für einen Spieler, da auch einen Zweikampf zu gewinnen.
Ja, klar.
Und ja, das. Ja.
Also die Thüringen-Liga selbst, die hast du von, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, 2008 bis 16 hast du Thüringen-Liga gespielt. Welcher Trainer, gab es ja immer mal den einen oder anderen Wechsel, hat dich da ein Stück weit am meisten geprägt?
Ja gut, schon Marco, weil ich unter ihm in die erste Mannschaft reingekommen bin und unter den anderen Trainern habe ich ja gar nicht wirklich viel gespielt, weil ich andauernd verletzt war, ne? Andauernd irgendwas hatte.
Okay.
Das war halt dann so das Problem, weil die Zeit, von dem ich 19 war, bis ich 25 war, war ich ja, ich würde jetzt mal so sagen, die Hälfte verletzt.
Naja. Also das war das Traurige daran. Richtig guter Start. Und ich habe ja vorhin gesagt, so ein kleiner Hochstart war das schon. Also ne, wenn man das jetzt mal auf ein Moped bezieht oder so. Das war richtig gut. Und ich kann mich auch gut daran erinnern. Da waren alle froh, dass da ein neuer, junger Bengel da im Sturm aktiv ist. Das war schon richtig gut. Und umso schlimmer ist es dann halt, wenn man immer wieder zurückgeworfen wird durch Verletzungen. War halt so. Du kannst aber auch gerne darüber nochmal reden, wenn du willst, über diese Verletzung, weil das macht ja auch was mit einem insgesamt. Ne?
Ja, also die erste Verletzung ist zustande gekommen bei einem Hallenturnier. Ich habe halt immer gerne auch in der Halle gespielt. Ich glaube, Martin Wiederhold hat das neulich auch gesagt, dass er gerne Halle spielt. Ich habe das auch mal gerne gemacht. Und das war damals der Siemeröder Weihnachtscup.
Okay.
Kurz vor Weihnachten. Habe ich halt bei der zweiten zugesagt, dass ich gerne mitmachen würde. Waren auch gut in das Turnier gestartet, haben echt gute Spiele gemacht, haben uns super präsentiert und im Spiel gegen Arnshausen habe ich mich dann, ich habe ganz normal aufs Tor geschossen und manchmal macht man dann so eine Sprungbewegung, bin mit dem Fuß aufgekommen und habe mir dabei das Knie halt verdreht.
Und dann gibt es lange Pausen, sportliche zumindest, ne? Okay, Bede. Dann ging es privat und sportlich nach Deuna. Das musst du erklären, weil ich weiß warum, aber die Zuhörer wissen es nicht. Wie kann man oder wie geht man dann nach Deuna? Wie engagiert man sich dann auf einmal von heute auf morgen in einer Gemeinde, in einem Dorf, wo auch gut Fußball gespielt wird, muss man auch sagen. Also die sind ja heute auch relativ stabil. Aber ich sag mal, das hätte man dir natürlich ohne dieses Ereignis, wen du da kennengelernt hast, wahrscheinlich gar nicht zugetraut. Das hatte kaum einer auf dem Zettel damals.
Nee, da muss man jetzt sagen, damals gab es den Thomas Stolze in Deuna, der immer gesagt hat, oh, wer hier einen Mädel hat, der muss auch hier Fußball spielen.
Ah, okay.
Der immer gesagt, es war halt immer so Sprüche, um dann vielleicht mal irgendwen vorzulocken und zu sagen, ey, hier, klar, spiel doch hier Fußball. Ich habe damals auch eine Schule noch gemacht und war halt selten zum Training. Ich habe da meinen technischen Fachwirt in Erfurt gemacht und das war dann vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe genug Verletzungen jetzt gehabt, so wirklich voran geht es nicht mehr und auch nicht mehr so gut und das war dann auch so ein bisschen ein Stück weit ein Grund und man wollte sich halt in den Ort so ein Stück weit mehr integrieren. Ne?
Genau. War da eigentlich eine längere Pause zwischen Heiligenstadt und Deuna? Das kann ich nicht mehr.
Da war dann nochmal ein halbes Jahr Pause, kann ich dir gleich sagen. Oder 10 Monate Pause, weil ich habe mein erstes Testspiel in Deuna gemacht und habe mir gleich das linke Kreuzband dann gerissen. Nachdem ich mir vorher schon zweimal das rechte gerissen hatte,
Glückwunsch,
habe ich mir in meinem ersten Testspiel in Deuna natürlich dann das linke
Kreuzband. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass dein Papa mir das erzählt hat.
Ja.
Irgendwie. Bei Michael ist schon wieder irgendwas. Und dann,
Und dann, zu einem Überflusszimmer dann auch zwei Tage später noch nach in die USA geflogen und dann war ich dann die ersten anderthalb Wochen von den drei Wochen natürlich mit Krücken unterwegs.
Okay. Also, Deuner, alles begann mit einer Frau, ne? Habe ich mir notiert.
Richtig, ja. Ich habe meine Frau da kennengelernt und so sind wir eigentlich ursprünglich dahin gekommen.
Und wie hast du sie kennengelernt? Auf dem Fußballplatz oder bei einer Feier?
Ehrlich gesagt, durch meinen jetzigen Schwager, Sebastian Seliger, ist ja auch bekannt.
Ja.
Der ist mit der Schwester von meiner Frau verheiratet.
Ah, okay.
Und ja, so kam eigentlich so ein bisschen der Kontakt zustande.
Mhm. Und für Deuner war es ein Gewinn. Auch wenn du erstmal verletzt warst,
Irgendwann
gibt sich das ja wieder und du warst noch jung, du warst noch im besten Fußballalter. Das muss man ja auch mal dazu sagen, dass das nicht das Ende war, diese Verletzung.
Genau.
Mhm. Ja. Völliger Neubeginn. Spielertrainer, ne? Gleichspielertrainer oder?
Nee, dann erst später. Es war erst der Ralf Dietrich, war erst Trainer.
Okay.
Ich habe ihn da aber schon immer unterstützt. Mhm. Habe da so ein bisschen, ja, ihm halt ein bisschen unter die Arme gegriffen, ein bisschen geholfen, was man vielleicht anders machen kann.
Ja.
Aber er hat da auch seine eigenen Ideen mit reingebracht. Also.
Wie ist das so als Spielertrainer? Bin ich echt neugierig. Steht man dann da draußen wieder und es läuft nicht und dann, ach scheiße, ey, jetzt ist 70., 80. Minute, jetzt wechsle ich mich da selber noch ein. Hat man dann diesen Ehrgeiz, sieht man das vielleicht ein Stück weit dann auch total verkehrt oder ist das, oder warst du da total?
Ich kann jetzt mal sagen, wie ich es meistens gehandhabt habe, wenn es gut lief und wir auch genügend Leute da waren, habe ich auch häufig gesagt, ich lasse die Jungs spielen fand das halt auch immer eine gute Mischung, aber meistens haben die Jungs dann immer selber zu mir gesagt, du musst spielen.
Okay.
Und musst mit auf den Platz, warum ich nur draußen stehe. Also es war auch häufig der Fall.
Ja.
Wurde dann auch eigentlich stetig wieder mehr, dass ich auch selber gekickt habe.
Wie erfolgreich war Deuner für dich? So insgesamt?
Naja, schon erfolgreich, weil wir sind ja
eine Liga höher, ne?
Zweimal aufgestiegen.
Zweimal sogar. Ja.
Also ich bin zweimal mit ihnen aufgestiegen. Und ja, haben uns eigentlich auch dann in der Kreisoberliga auch gut eingefunden.
Ja.
Im ersten Jahr sind wir, glaube ich, Zweiter geworden. Das war das erste Corona-Jahr, ne?
Stimmt.
Da sind wir dann Zweiter geworden. Hatten einen Punkt weniger, glaube ich, als Arnshausen. Und wenn wir das letzte Spiel nicht gegen Hübstedt 2-1 verloren hätten, wären wir sogar Erster gewesen und man hätte uns fragen können, ob wir in die Landesklasse aufgestiegen möchten. Ich glaube aber nicht, dass wir das gemacht hätten.
Okay. Tja, Deuner war erfolgreich und warum wissen wir jetzt auch, wer hat geheiratet in Deuner.
Ja.
Mittlerweile hast du auch zwei Kinder
und
die spielen auch schon Fußball?
Ja.
Wo spielen die?
Leinefelde.
Ah, okay. Direkt beim SC Leinefelde noch vom Alter her.
Oder Leinefelde-Bürgung.
Genau. Also Eichsfeld-Mitte kommt ja erst ab der
D-Jugend. Genau. Ja.
Wie war dein Empfinden, als du dann wieder nach Heiligenstadt die U19 angeboten gekriegt hast? Ich weiß, von wem, kannst du gerne auch mal sagen. Irgendwie hat es dich wieder nach Heiligenstadt verschlagen. Ich persönlich, weil ich natürlich auch deine Familie kenne, habe mich sehr gefreut darüber damals. Und wie kam es? Wie kamst du wieder zur U19 als Trainer?
Also ein Kontakt stand eigentlich immer mal im Raum. Also mit Marc hatte ich da immer mal Kontakt.
Mhm.
Und der hatte mich dann auch damals gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, die A-Jugend zu übernehmen.
Mhm. Ja, man muss ja sagen, so eine A-Jugend, so eine U19, dann als Coach zu bekommen, finde ich gut, finde ich auch ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss, weil das ist ja schon auch ein wichtiger Jahrgang für den späteren Bereich, für den späteren Männerbereich. Also hast du das damals auch so empfunden oder wie hast du es für dich verarbeitet? Und dann natürlich auch gut gemacht, ne, mit Markus Homburg.
Ja.
Hast du das zusammen gemacht? Ich fand es von außen gesehen ganz, ganz ordentlich.
Also sportlich gesehen muss man jetzt dazu sagen, war es vielleicht nicht so gut, wie wir auch abgeschnitten haben. Wir haben am Ende gerade so die Klasse gehalten. Aber das hat ja gewisse Umstände auch mit sich gebracht. Dadurch, dass wir ja nur eigentlich 10 nominelle A-Jugendspieler hatten.
Ja, der Kader war klein.
Richtig, und der Rest wurde halt komplett mit B-Jugendspielern aufgefüllt, die jetzt aktuell immer noch in der A-Jugend spielen. Also da weiß man mal, wie lange das, ich bin jetzt schon das zweite Jahr in Simmerode Trainer.
Mhm.
Also die Jungs haben dann drei, ja, Ja,
ja, haben die.
4 Jahre haben die dann in der A-Jugend gespielt. Ne? Also ich war ja 2 Jahre in der A-Jugendtrainer und jetzt also ist nochmal 2 Jahre.
Dass der Kader klein war, das war klar. Ging halt nicht. Also diese Wege, die wir heute auch haben, in andere Vereine hinein, diese positiven Kontakte, die der Verein SC Heiligenstadt hat, das hatten wir damals in der Zeit noch nicht so intensiv, das muss man auch dazu sagen. Und deswegen ist der Kader relativ klein geblieben und musste es dann aus der U17.
Ja, das sind auch ein paar Spieler damals, ich glaube, kurzfristig noch in ihre Heimatorte gewechselt. Ja. Also, weil ursprünglich war was von der Rede von, ich glaube, 18, 19 Spielern. Oh. Und ja, war dann halt auch eine schwierige Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wir haben es zum Glück ja auch geschafft, dann am Ende die Klasse zu halten.
Ja, klar.
Das war dann, glaube ich, auch das oberste Ziel und gar nicht oben mitzuspielen, sondern ja.
Ja. Und dann hat es auf einmal Peng gemacht und du standst in der Geschäftsstelle beim SC Heiligenstadt und hast mir gesagt, ich gehe nach Siebenrode. Ich werde Trainer in Siebenrode, die Männermannschaft betreuen als Coach. Da habe ich schon gestaunt, habe dir aber trotzdem alles Gute gewünscht und habe damals auch gesagt, schau dann nicht zurück, wenn du nicht so glücklich hier weggehst. Und ich glaube, ich habe auch gesagt, man sieht sich mehrmals im Fußballleben und bleibe einfach du selbst, bleibe Sportsmann und demütig und bleib vor allen Dingen bei der Sache. Und wenn du das weiterhin durchziehst, Wede, dann sieht man sich mit Sicherheit irgendwo immer wieder. Und das Fußballgeschäft ist einfach so, dass das so ist, wie es dann ist. Und da kannst du dich daran noch erinnern, das Gespräch? Ja. Also das war so alte Geschäftsstelle und dann warst du auch weg. Hast du aber trotzdem noch 2-3 Mal reingeguckt danach. Also war schon auch immer ein ganz guter Kontakt da. Ne? Wechsel nach Siebenrode. 19.03. habe ich mir notiert, 2024. Neuland für dich in der Landesklasse, aber Männerbereich hattest du ja nun auch schon in Deuna. Wer hat dich da ins Boot geholt bei Grün-Weiß, Siebenrode?
Der erste Kontakt kam eigentlich mit Thomas zustande, Klöppner. Mhm. Aber auf Empfehlung von einem Vater aus meiner damaligen A-Jugend. Also da ist jemand zu Thomas gegangen, weil er irgendwie mitgekriegt hat, dass sie einen Trainer suchen. Und hat halt mich da so ein bisschen ins Spiel gebracht. Mhm. Und daraufhin hat mich Thomas angesprochen beim Hallenturnier, beim Leitecup.
Wie war da also dein Plan?
Ich habe mir das erstmal angehört und für mich dann auch selber selektiert. Und haben uns dann, glaube ich, 2 Wochen später getroffen.
Okay, war denn bei Siebenrode das auch so mit dem Spielertrainer oder gleich nur fester Coach?
Also ich habe damals gesagt, im allergrößten Notfall könnt ihr gerne meinen Pass holen, weil zum damaligen Zeitpunkt konnte ich auch in Deuna aktu oder da nicht spielen, weil ich nochmal einen Meniskus-OP hatte. Und ja, die hatte ich da noch nicht, aber da habe ich immer schon über Knieschmerzen geplagt und habe mich dann halt nochmal unter das Messer gelegt. Mhm. Und habe halt zu dem Verantwortlichen gesagt, ja, wir können den Pass dann gerne holen, aber primär will ich eigentlich kein Spieler sein, sondern Trainer.
Coach. Hm. Ja, macht ja Sinn, ne? Wenn man dann, das ist ja schon.
Ja, das ist halt auch immer ganz schwer, Uwe, dieser Grat, weil wenn man gewisse Dinge von seinen Spielern verlangt und man kann es vielleicht selber aus diversen Gründen selber aktuell nicht umsetzen. Ja. Das ist halt, ich meine, ich kann das selber sehr gut reflektieren, weil ich selber meine Leistung immer reflektieren kann, ob ich gut gespielt habe oder nicht.
Ich glaube schon, dass die Kicker in Siebenrode dann auch genau drauf geguckt haben. Ne? Was will er uns jetzt? Aber du warst Mitte 20. Das darf man nicht vergessen. Ne? Du warst jung. Und dann schon diesen Bereich Männer, Trainer beackern, das ist schon Respekt. Also,
du meinst jetzt in Deuna? Ja, in Siebenrode bin ich ja jetzt 2 Jahre. Ich bin jetzt.
Ach so, stimmt.
Da 33.
Da war ich jetzt ein Stück weit. Aber ist egal, es ist ja auch noch jung.
Ja.
Männerbereich dann zu machen. Mittlerweile hast du ja auch viele Neuzugänge dabei, die nicht alle Deutsch sprechen. Das macht es ja auch nochmal. Ich gehe davon aus, Mannschaftssprache Englisch.
Ja, häufig. Ne? Also ich versuche die Mannschaftsansprache erst in Deutsch zu machen und dann nochmal zu übersetzen und auch die Übungen teilweise erstmal in Deutsch zu erklären und dann nochmal auf Englisch. Ja, was auch nicht immer einfach ist, muss man sagen.
Nee, das ist nicht immer einfach.
Weil einem vielleicht die ein oder anderen Worte dann auch nicht gleich immer einfallen.
Und das machen in anderen Clubs, in höheren Ligen dann halt 4, 5 Leute, was du dann wahrscheinlich alleine meisterst da draußen auf dem Platz. Ne? Von der Warte her habe ich da großen Respekt, dass du eine solche Mannschaft führst und sie ja auch gar nicht so schlecht führst, muss man ja auch sagen. Ihr seid ganz gut im Soll. Also wenn man so die Tabellensituation anguckt, die Saison ist auch in der Endphase, Crunchtime hatte ich schon gesagt. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft?
Also jetzt die Rückrunde war schon gut, aber auch da haben wir den einen oder anderen Punkt liegen gelassen. Letztes Spiel gegen Mühlhausen war halt unterirdisch von uns, weil wir einfach zu viele individuelle Fehler in der Defensive gemacht haben. Ansonsten so mit den Jungs, also das sind alles Bombenkerle, Bombenjungs und die ziehen auch alle echt gut mit.
Mhm.
Und auch der Mannschaftsbibbit merkt man jetzt aktuell, wird auch immer mehr und auch immer besser. Also die Jungs freuen sich zusammen, wenn sie ein Tor machen.
Mhm.
Das wird auch von dem einen oder anderen Spieler eingefordert, dass wenn wir ein Tor schießen, dass auch wirklich alle zum Jubeln kommen, weil das macht am Ende auch was mit der Mannschaft.
Genau, das macht es dann aus, genau. Aber jetzt eine ganz fiese Podcast-Frage. Wie zufrieden bist du denn mit dir in dem Job? Du kannst auch weiterblättern.
Ich sag mal so, man kann sich immer in gewissen Dingen noch verbessern und besser werden. Man kann vieles anders machen. Ne? Am Ende, du hast eben gesagt, muss man immer bei sich bleiben.
Ja.
Und das versuche ich auch zu machen. Ich bin noch nie der gewesen, der einen großartig ankrölt oder anschreit oder irgendwas macht.
Ja.
Ich versuche das immer sachlich und zu klären und da vernünftig in einem vernünftigen Kontext mit einem zu reden und und der Linie möchte ich auch irgendwo treu bleiben, weil am Ende geht es immer nur miteinander und nicht gegeneinander.
Wie ist das, wenn man da hinkommt, dann jetzt bist du über 2 Jahre da, wie ist die Zusammenarbeit mit Vorstand, wie muss man sich das vorstellen? Sind die da auch mal beim Training präsent oder seid ihr nur im telefonischen Kontakt? Wie ist also das Zusammenspiel?
Also hin und wieder ist auch mal wer beim Training da, aber ist jetzt nicht die Regelmäßigkeit, weil ich glaube, dass der eine oder andere bei uns im Vorstand auch echt mega eingespannt ist mit seiner Arbeit, die haben.
Okay.
Der eine oder andere ist selbstständig oder hat eine höhere Position in einem großen Unternehmen. Von daher muss das auch gar nicht sein, weil wir sind auch häufig in engen Austausch telefonisch.
Mhm.
Und das passt auch. Also ich muss auch echt sagen, es ist ein super, super Vorstand in Siemerode.
Hört man gern, ne?
Und das kann ich auch gerne so weitergeben.
Und kriegt man nicht so viel mit in der Stadt. Und das mal zu hören, ist ja auch schön.
Ja.
Ne? Und von einem, den es auch unmittelbar betrifft, nämlich dem Trainer. Ne? Klar, also ich will auf jeden Fall nochmal über was sprechen. Herbst 2025 hattest du ein Viertelfinalspiel in Thüringen, im Thüringen-Pokal. Und das ist schon was Besonderes. Das ist für Heiligenstadt was Besonderes, das wäre für Leinefelde was Besonderes. Für Worbes, für wen auch immer, Teistung. Diesmal hat es Siemerode wieder mal getroffen und von der Warte her kann man es nicht hoch genug einordnen. Etwas Besonderes für Siemerode. Ihr habt den Viertligisten Rot-Weiß Erfurt zugelost bekommen und das ist ja schon eigentlich ein großer Erfolg, dass ihr da wart im Viertelfinale. Ne? Was nimmt man da so mit als Trainer? Im Vorfeld, während und nach dem Spiel?
Also im Vorfeld erstmal, was man eigentlich alles so als Verein machen muss, um dass so ein Spiel überhaupt zustande kommt oder auch dann umgesetzt werden kann. Welche Auflagen man da alle so hat und wie viele Leute da im Background eigentlich arbeiten. Da muss man auch echt mal ein großes Lob an alle da so abgeben, die da immer mit unterstützen und auch mit helfen.
Schön.
Während dem Spiel viele Dinge. Wie positionieren sich Profispieler in dem Spiel? Wie nehmen die den Ball mit? Wie ist denen ihr erster Kontakt? Weil das sind am Ende auch diese ganz, ganz kleinen, feinen Unterschiede, die wir im Breitensport am Ende haben. Ne?
Mhm.
Weil die einfach ganz anders den Ball mitnehmen und das war schon super anzusehen, muss ich echt sagen.
Was mich nochmal dabei interessiert, wie bist du es angegangen in der Planung des Spiels selber? Taktik, hast du dir auch RWE da nochmal angeschaut oder eher gar nicht?
Ehrlich gesagt eher gar nicht, weil ich sag mal, wir müssen uns auf unsere eigene Leistung konzentrieren. Mhm. Ich glaube, man hat auch gar nicht so die Zeit, wie andere Vereine sich da so explizit nochmal auf einen Gegner einzustellen. Mhm. Von Anfang an war eigentlich klar, gut, wir haben einen relativ kleinen Platz, also kommt es uns vielleicht auch zugute. Wir haben viele rassige Duelle, wir können vielleicht den Ball mal vom Tor besser fernhalten. Mhm. Und das war eigentlich auch die Challenge und vielleicht mal 1, 2, 3, 4 Chancen irgendwie so, die man vielleicht auch kreieren kann, mhm, gerade auf so einem kleinen Platz. Was uns ja auch gelungen ist, ganz am Anfang, ich glaube, wir haben bis zum kurz vorm Halbzeitpfiff die Null gehalten und haben dann leider eine rote Karte gekriegt und waren dann einmal weniger. Und dann trotzdem am Ende nur 4-0 zu verlieren, macht mich auch ein Stück weit stolz.
Das Ergebnis, genau. Das Ergebnis sagt eigentlich alles aus. Es sind ja immerhin 3 Ligen höher gewesen und von der Warte her ist das alles gut. Was mich nochmal interessiert dabei oder was ich unbedingt auch hier sagen wollte im Podcast, weil das ehrte dich ein Stück weit. Das Interview, das kann man auch bei YouTube nachschauen. Da gibt es kein oder kein Buh oder irgend sowas. Du hast da richtig flüssig geschwätzt. Und ich merke das ja jetzt auch im Podcast hier. Deine Aussprache ist gut und du bist da deutlich. Und da habe ich großen Respekt. Das kann nicht jeder, leistet auch nicht jeder, wenn das Mikrofon vom MDR davor einsteht. Also ein geschultes Geschwätz oder ist das so schon immer bei dir?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das nach und nach irgendwie so ein bisschen gekommen ist.
Okay. Winterpause. Für alle Mannschaften im Eichsfeld schlechte Bedingungen. Also wir hatten dann erst Feuchtigkeit, dann konnte man auf keine Plätze, dann hatten wir Schnee und Frost konnten auf keine Plätze, sodass der Januar völlig dahin plätscherte, was Vorbereitung angeht. Ne? Das ging dann allen so. Ja. Wie habt ihr es gemeistert?
Wir sind ab und an mal in eine Halle gegangen, haben in der Halle Training gemacht, dann waren wir mal in Rheinhausen, haben da ein bisschen in der Soccerhalle gezockt. Dann habe ich die Anna Rode damals immer mal mit eingeladen und die hat dann ein bisschen Übungen mit uns gemacht. Das war auch mega gut und hat uns auch, denke ich mir mal, geholfen, gut in die Saison zu kommen.
Ja, das hat ja alle betroffen zum Glück. Und von der Warte her musste man dann erst in den ersten Spielen wieder ein Stück weit auch reinkommen. Hat man auch bei der ein oder anderen Mannschaft gesehen. Thema Landesklasse, Thema Derbys, habe ich Arnshausen gefragt, als hier ein Vorstandsmitglied saß, würde ich auch wieder Dingelstädt fragen in den nächsten Wochen. Derby ist ja immer schön und Derby ist gut, macht Spaß und da hat man ja auch bestimmte Reize. Wie bist du da in der Ansprache beim Derby, um das mal abzuhaken, diese Thematik?
Ich sage immer, Derby spielst du nicht, Derby willst du gewinnen.
Okay. Gute Voraussetzung.
Ja, am Ende gehst du eigentlich genauso in ein Spiel rein wie in alle anderen auch. Sicherlich ist der eine oder andere mehr motiviert. Aber du hast es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben ja nicht nur einheimische Spieler, sondern auch ein paar, deswegen läuft die Ansprache auch in Englisch. Und ob dann für die Spieler dann immer unbedingt so ein Derby was Besonderes ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, das stimmt. Das ist noch
für mich anders, persönlich aber und für den einen oder anderen auch. Aber ob das dann immer alle betrifft, sicherlich verstehen die Jungs das, dass uns das betrifft und dass wir das halt auch für uns ein wichtiges Spiel ist. Aber ob dann diese Emotionen da mit so reingenommen werden.
Ja, da bin ich bei dir. Also das ist dann.
Will ich jetzt mal sagen, nein, wahrscheinlich.
Schon ein bisschen anders, ja. Andere Frage: Zockst du eigentlich FIFA zu Hause?
Ja, mit meinem Jungen.
Okay.
Aber ich muss ihn häufig gewinnen lassen.
Sonst. Okay, ja, das ist bei Kindern immer so. Aber sie müssen irgendwann auch lernen zu verlieren.
Ja,
welches Level spielst du da?
Boah, keine Ahnung. Also ich spiele ab und an mal mit meinem Jungen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt jeden Tag davor sitze.
Ja, ja, wollen wir das mit dem Rode mal ein Stück weit abhaken? Von der Warte her haben wir ja auch alles besprochen, denke ich mal. Weil bei mir war wichtig, wie kommst du mit den Neuzugängen zurecht? Wie zufrieden bist du mit dem Start dann, Rückrunde auch? Und das hast du ja jetzt auch dann schon beantwortet. Für mich mal noch eine andere Fußballfrage, weil ich habe noch hier einiges liegen. Wir sind aber schon weit in der Zeit. 19. Juli 2026. Wer wird da den Titel holen? Weltmeisterschaft.
Also Italien ist es nicht.
Okay. Ah, hast du recht.
Gute Frage.
Kannst du ja was tippen?
Ich glaube nicht, dass wir es holen. Ich würde es mir wünschen, dass es Deutschland wird. Aber ich glaube, Spanien ist relativ stark aufgestellt. Mhm. Und auch Frankreich und England sehe ich bald vorne.
Mhm. Also England und Frankreich in der Reihenfolge habe ich es auch im letzten Podcast, glaube ich, gesagt. Oder im vorletzten. Ich weiß gar nicht genau. Wähle dein Lieblingsessen. Es gibt bestimmt 3 Hörer, die das wissen wollen.
Spaghetti.
Spaghetti, okay. Eine besondere Soße?
Oh, Carbonara.
Ah, okay, schön. Was machst du beruflich? Das sollte man auch über dich wissen.
Ich bin im Außendienst bei der Firma Wirth angestellt.
Mhm, große Firma, bundesweit aktiv.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass du auch erfolgreich bist.
Ich hoffe es. Ja, genau. Also Gruß geht raus an alle Maler, Trockenbauer.
Genau. Traumjob für dich? Oder?
Und Fliesenleger.
Traumjob für dich?
Cooler Job auf jeden Fall, abwechslungsreich. Mhm. Hast jeden Tag mit deinen Kunden zu tun und fetzt. Mhm. Kannst immer mal irgendwas präsentieren, was zeigen, was es vielleicht Neues gibt.
Ja. Mhm, okay. Gut. Ja, bist ja, wie gesagt, noch jung. Kann ja noch ein Traumjob obendrauf kommen. Das ist ja nicht
ausgeschlossen. Nationaltrainer vielleicht
Das ist nicht ausgeschlossen. Mit Augenzwinkern. Nicht ausgeschlossen. Was macht unser Michael Wedekind Weißenborn in seiner familiären Freizeit ohne Fußball?
Boah.
In seinem Familienumfeld.
Ja, mal irgendwas unternehmen mit der Familie, aber ansonsten sind wir.
Seid ihr da viel unterwegs oder? Also.
Viel, ja, gut, viel ist relativ. Wir fahren öfters mal nach Erfurt und besuchen da meinen Schwager, meine Schwägerin oder fahren mal zu Freunden. Mhm. Ja, und ansonsten ist immer meistens auf dem Fußballplatz eigentlich.
Okay.
Also meine Frau ist auch immer bei jedem Heimspiel eigentlich mit dabei. Meine Kinder sind jedes Mal mit dabei.
Ja, die wollen, das ist so ein Fieber dann, ne? So
ja.
Okay. Wede, wir kommen mal zu einer Sache, die ich zum ersten Mal mache. Und zwar, im Fernsehen sieht man das jeden Tag, aber im Podcast nicht so oft. Eine Quizrunde.
Ja.
Also ich hab mir mal was aufgeschrieben. Wer bin ich? Ich erzähle jetzt was über mich und du musst raten, wer das ist.
Okay.
Also, erste Runde. Ich habe in Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich gespielt und die Serie A gewonnen. Und ich schoss auch in meiner Karriere, das verrate ich noch nicht, das wäre die zweite Geschichte. Weißt du, könntest du wissen, wer es?
Andi Bremer?
Nein.
Nein.
Und dann gut, dann gebe ich dir den zweiten Tipp dazu und ich schoss auch das erste Golden Goal.
Ah, Uli Bierhoff.
Ja, okay. Weil das wäre dann. Ja, gut. Aber du warst nah dran.
Ja, ich habe jetzt gedacht, dass du sagen willst, ich schoss 1990 das entscheidende Tor.
Ja, Elfmeter, ne? Zweite Geschichte, ich bin in Italien, Deutschland, Portugal und Österreich Meister geworden. Und wurde als Spieler und Trainer Europapokalsieger. Das ist schwer.
Hast du noch einen Tipp?
Er hat bei Bayern mal eine sensationelle Rede gehalten.
Ah, Trapattoni.
Ja. Das war Giovanni. Also ist irre, ne? Also, dass er da auch in Portugal und Österreich Fußball gespielt hat, das war jetzt auch bei mir nicht präsent, ne? Dann vielleicht mal noch eins, das ist vielleicht auch für alle Hörer, damit man das beim nächsten Mal in der Diskussion auf dem Fußballplatz weiß. Wie breit ist ein Original-Männer-Fußballtor?
7,32 Meter.
Perfekt. Ja. Note 1. Meine Güte. Das hast du schon mal gut gemeistert. Also jetzt habe ich noch eine Wunschecke. Gibt es einen Wunsch von dir an alle Kicker, die du trainierst beim wöchentlichen DFB-Stützpunkt? Das haben wir heute gar nicht beackert. Können wir vielleicht später nochmal machen. Aber du hast vielleicht auch den anderen Wunsch, weil du hast ja da auch wirklich alle Altersgruppen im unteren Bereich. Ja.
Also der Wunsch liegt eigentlich da, dass jeder, der die Chance hat, beim DFB da Nachwuchsförderungsprogramm mitzunehmen, dass der wirklich jede Trainingseinheit wahrnimmt. Weil am Ende wollen die Jungs oder haben die Jungs sich ja für diesen Schritt entschieden und wir uns auch für den Schritt entschieden, die Jungs da reinzuholen.
Klar.
Und da möchte man halt auch, dass die Jungs das dementsprechend auch zurückgeben und nicht halt häufig absagen. Ne?
Ist das so, ja?
Der ein oder andere.
Okay. Ja, Wünsche darf man äußern. Vielleicht kommen sie auch ein Stück weit bei den Spielern an. oder über die Eltern an die Spieler. Eine Satzvervollständigung habe ich für dich, Wede. Satzvervollständigung finde ich immer total irgendwie gut, wenn sie zu dem Typen passt und so weiter. Bei dir passt es total. Gegen meinen Vater zu seiner aktiven Zeit hätte ich im 1 gegen 1
vielleicht den Kürzeren gezogen.
Ich glaube auch. Sehr gute Antwort. Ich glaube auch. Grüße gehen an Jörg nochmal raus. Ja, Abschluss, Wede. Erstmal vielen Dank, dass du überhaupt da warst, dass du gekommen bist und wieder spannende Minuten bei Unterlatte Oberkante. Wede war zu Gast und vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute hier war und ich hoffe, ihr habt ein paar coole Einblicke gekriegt.
Ja, von Michael Wedekind Weißenborn. Wahnsinnslanger Name. Ja. Liebe Podcast-Hörer, wenn ihr Fragen an Wede habt, ab in die Kommentare, gern dabei. Wir sehen uns auf den bekannten Kanälen. Ich freue mich, wenn ihr fleißig liked. Folgt mir auf meinem Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Irgendwann seid auch ihr dran. Schreibt mir eure Meinung, kommentiert, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinolt. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Das ist Unterlatte, Oberkante. Oh yeah. Auf der Spur. Oh. Uwe lädt ein zum Talk, yeah. Von Vorstand bis Trainer, gemeine Übungsleiter vom Meister Skate. Oh. Oder andere Knallervereine. Ja. Vom Ampfiff bis Abpfiff, der Podcast auf Top-Niveau. Hier gibt's den Doppelpass auf Rasenplatz und Abwehr mit Risiko. Hört ihr den Jubel nach dem Sieg? Unterlatte, Oberkante, yeah! Unterlatte, Oberkante, Unterlatte.